So, da bin ich wieder. Hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Folge Nummer 41. Ja, und ich dachte immer, mir gehen die Themen aus, aber in Wirklichkeit fallen mir halt immer wieder neue Themen ein. Da bin ich so ein bisschen zerrissen, ne? Ja, ich werde jetzt heute mal über die Hütte ein Wochenende mit Gott reden. Ja, und zwar werde ich das aus dem Kopf machen, weil ich dieses Buch vor langer Zeit gelesen habe und noch nicht mal zu Ende gelesen habe. Immer noch nicht. Aber fast. Ja, die Hütte ein Wochenende mit Gott. Also die Geschichte ist schnell erzählt. Ein Mann, also ein glücklicher Familienvater, gläubiger Christ, macht mit seiner Familie Urlaub, ich glaube ohne seine Frau, aber das ist letztendlich ja gar nicht so wichtig. Und seine Tochter, bin von Idioten umzingelt, definitiv. Und seine Tochter wird halt ermordet. Von einem Sexualverbrecher, ziemlich grausam ermordet. Und der Täter wird nie gefasst. Also er wird nicht gefasst, später schon, aber erstmal wird er nicht gefasst. Und der Mann versinkt in einem Meer aus Verzweiflung. Und er ist auch mit einer gläubigen Frau verheiratet, die damit deutlich besser klarkommt. Aber er kommt halt nicht damit klar und verzweifelt an seinem Glauben. Er bekommt eines Tages eine Einladung von Gott. Ich glaube als Brief wird ihm zugeschickt. Und denkt natürlich, das wäre eine Verarsche, aber fährt halt hin. Und fährt in die Hütte, wo seine Tochter auch ermordet wurde. Also die Leiche wurde, glaube ich, auch nicht gefunden, genau. Ja, da begegnet er halt Gott. Ja. Und das Buch hat mich angerührt und gleichzeitig auch aufgeregt. Also erstmal ist der Plot natürlich wunderschön, ne? Ja, die Vorstellung, dass Gott von einem Schicksal, der halt angerührt ist, dass er halt wirklich direkt mit demjenigen, dem das passiert ist, Kontakt aufnimmt. Ist natürlich eine unglaublich schöne Vorstellung, ist auch wunderbar beschrieben, wirklich schön. Aber der Plot behandelt die Theodizee-Frage natürlich, ne? Und klammert die Gerechtigkeit Gottes aus. Also klammert also die Gerechtigkeit Gottes aus. Das soll heißen, der Mord an der Tochter wird quasi als natürliches Übel praktisch dargestellt. Also es wird die Frage von Schuld. Also er hätte in dem Plot besser einen Unfall genommen. Also wenn die Tochter durch einen Unfall gestorben wäre, oder eine Krankheit, dann wäre das Buch echt gut gewesen. Wirklich, also es ist auch so echt gut, aber dann wäre es perfekt gewesen sozusagen. Aber dadurch, dass der Autor halt ein Sexualverbrechen behandelt und die Frage von Gerechtigkeit komplett ausgeklammert wird, hat mich das Buch geärgert. Ne? Will ja nichts Schlechtes, wenn einer ein Buch ärgert, ne? Da kann man ja erkennen, wo es hakt, ne? Und es hakt echt an dem Punkt, dass die Gerechtigkeit, wie gesagt, gar nicht thematisiert wurde. Ne? Also es war natürlich ungerecht, dass dieses Mädchen ermordet wurde und der Täter nicht gesühnt hat. Diese Ungerechtigkeit spielt in dem Buch nicht die geringste Rolle. Und wird von dem Mann auch in keinster Weise thematisiert. Also der Mann ist in erster Linie erschüttert, Nicht ob der Ungerechtigkeit der Welt, sondern doch ob der Ungerechtigkeit der Welt. Aber nicht erschüttert darüber, dass der Täter nicht gefasst und bestraft wurde. Was er übrigens dann am Ende wird. Also mit Hilfe Gottes, muss man allerdings sagen. Denn Gott verrät praktisch, wo die Leiche liegt und dadurch kann der Täter dann auch gefasst werden. Ja, das ist der Kritikpunkt an dem Roman. Also die C-Frage wird schräg beantwortet. Ansonsten ist das Buch natürlich durchaus mehr als lesenswert. Vor allem die Darstellung der heiligen Dreifaltigkeit. Also der Mann, der das geschrieben hat, ist Theologe. Und er hat die Evangelikalen zum Schäumen gebracht. Ne? Also die haben vor Wut gekocht, ob dieses Buches. Es ist ein Bestseller, Mega-Bestseller und Longseller. Also keine Eintagsfliege. Und der Mann hat übrigens danach noch weitere Bücher geschrieben, die daran versuchen anzuknüpfen an dem Erfolg. Ne? Die habe ich nicht gelesen. Aber dieser Buch ist ihm echt gelungen. Die anderen vielleicht auch, wie gesagt, das habe ich nicht gelesen. Die Evangelikalen haben geschäumt, Gegendarstellungen gemacht, lange Traktate geschrieben, in denen sie halt versucht haben, das theologisch in Anführungsstrichen zu widerlegen, ne? Und ihm natürlich Esoterik vorgeworfen, also das ist so eine Abweichung, wäre nicht gern gesehen bei Evangelikalen, ne? Ja, und das werden ihm halt, da man ihn ja nicht schlecht angreifen kann, auf einer menschlichen Ebene, hat man halt versucht, das Buch zu zerpflücken, was ihm nicht gelungen ist so wesentlich. Ne? Also, die heilige Dreifaltigkeit ist wirklich strange, nicht strange, sondern halt echt gut beschrieben. Da geht mir hier ein Typ auf den Keks, was soll der Scheiß? Ist also echt gut beschrieben und natürlich provokativ, ne? Also Gott besteht aus drei Teilen, natürlich aus Jesus, ne? Der wird als Mann natürlich dargestellt, auch klassisch, glaube ich, mit Bart und so, ne? Dann besteht die heilige Dreifaltigkeit aus Gott und Gott ist eine afroamerikanische Frau. Und sie besteht aus dem Heiligen Geist, der, soweit ich mich erinnere, ich habe das Buch jetzt vor längerer Zeit gelesen, auch eine Frau ist. Das sind so die drei, ne? Die heilige Dreifaltigkeit. Und wie Theologen versichern, wurde das in dem Buch theologisch korrekt dargestellt, sozusagen. Ne? Also die heilige Dreifaltigkeit. Die gehören halt alle drei zusammen. Und dass Gott eine afroamerikanische Frau ist, hat die Evangelikalen sich ja geärgert. Aber so dumm, ihn auf dieser Ebene anzugreifen, waren sie dann doch nicht. Ne? Also das wäre natürlich ein bisschen strange gewesen. Da haben sie sich verkniffen. Also das sind ja gleich zwei Provokationen, ne? Frau und afroamerikanisch. Ja, natürlich wissen wir nicht, was für ein Geschlecht Gott hat. Und das ist ja schon extrem cool von diesem Buch, das zu thematisieren. Ne? Dass natürlich Gott als Mann... Und Gott ist als Mann definitiv im Gehirn verankert, sonst wird man ja Gott als Frau nicht als Provokation empfinden. Ne? Schon mal ganz gut, da einfach mal den Finger in die Wunde zu legen. Und das hat der Autor halt auch gemacht. Ja, und es geht in dem Buch, und deswegen fände ich, hätte ich es besser gefunden. Also anhand eines Sexualverbrechens hätte man besser die Theodizee-Frage des freien Willens thematisiert. Ne? Also ich... Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Schuld und Sühne, Vergeltung, Gerechtigkeit, diese ganze Problematik wird halt in dem Buch nicht thematisiert. Und es geht auch gar nicht um dieses Erschüttern des Gerechtigkeits, sondern es geht halt um Erschüttern des Vertrauens zu Gott. Das Buch handelt eigentlich, ne, dieser Tod, der Mord an seiner Tochter, ist natürlich eine tiefe Erschütterung in das Gottvertrauen. Und diese tiefe Erschütterung in das Gottvertrauen hätte man meiner Meinung nach besser an einer Krankheit festgemacht. Also die Tochter wäre dann mal an Krebs gestorben oder so. Das hätte Gottvertrauen erschüttert. Ein Sexualmord erschüttert nicht mein Gottvertrauen, sondern ehrlich gesagt eher mein Vertrauen in das Gute im Menschen. Ne? Also erschüttert eher mein Vertrauen zu den Menschen als mein Vertrauen zu dem Gott. Aber was mich an dem Buch wirklich zutiefst fasziniert hat und auch zu Tränen gerührt hat, ist halt, dass dieses Vertrauen immer wieder thematisiert wird. Und das ist sehr schön gemacht. Also der Protagonist, nennen wir den mal, ich habe den Matt, heißt der glaube ich, Matt, versucht immer auf der Sachebene zu argumentieren, ne, warum er jetzt Gott in dem Moment halt nicht mehr vertrauen kann. Und Gott sagt immer, ja, du musst mir vertrauen, ne? Du willst mir halt nicht vertrauen. Dein Verstand sucht halt Gründe, mir nicht zu vertrauen. Aber letztendlich, muss ist natürlich falsch, letztendlich kannst du mir vertrauen, da kannst du es halt nicht. Ne? Das ist eine Entscheidung. Also, und das wird sehr liebevoll und sehr warmherzig rübergebracht. Also von Seiten Gottes aus und auf diesen drei Ebenen. Ne? Einmal von Jesus, einmal von Gott selber und einmal vom Heiligen Geist. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber es geht immer wieder darum, Vertrauen ist eine Entscheidung. Ne? Entweder du vertraust mir halt oder du vertraust mir halt nicht. Ja, Gottvertrauen halt. Das hat man, weil man sich dafür entscheidet, das zu haben. Ja, und das wird in diesem Buch ganz wunderbar thematisiert. Ja. Was natürlich auch an diesem Buch total faszinierend ist, 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 dass Gott sehr, also streng personal halt dargestellt ist. Ne? Also, es ist natürlich ein faszinierender Gedanke, ein Wochenende mit Gott in einer Hütte verbringen zu dürfen. Ne? Also es ist eine unglaubliche Gnade, die diesem Matt widerfahren ist. Ne? Und ja, das ist natürlich einfach eine faszinierende Idee, die ganz sehr gut umgesetzt wird. Und der Matt ist natürlich privilegiert. Und am Ende ist er auch praktisch geheilt. Ja, das waren Vorwürfe von evangelikaler Seite, dass das fast so eine psychotherapeutische Session da sozusagen in der Hütte wäre. Ne? Aber Psychotherapie ist Seelenheilung. Ne? Also es ist eine zutiefst christliche Idee, die Seele zu heilen. Ne? Also Psychotherapeuten machen das, was die Seelsorger auch machen sollten und auch tun ja auch. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie das nicht machen. Also das ist, spricht nichts dagegen, mit Gott eine psychotherapeutische Session in einer Hütte ein Wochenende lang zu machen. Dieser Vorwurf ist absurd. Man merkt natürlich, dass der Autor so ein bisschen 80er, 90er Jahre so Encounter und so in solchen Sachen unterwegs war, ne? Weil es geht dann auch in dieser Geschichte um eine Katharsis, ne? Also es geht um eine echte Katharsis, die dann dem Matt auch heilt, ne? Danach vertraut er Gott, ne? Die Wunde ist noch da, aber die Wunde kann verheilen. Das ist eine schöne Geschichte, ne? Die Menschen natürlich anrührt, mich auch. Sowas passiert hier auch, solche Wunder passieren immer wieder, ne? Eigentlich sind sie fast alltägliches Ereignis, ne? Menschen erleben schlimme Dinge und heilen dann, ne? Erholen sich von diesen Dingen. Ja, ist ja nichts. Das sind also Wunder, die oft geschehen. Und am Ende steht natürlich die Akzeptanz, ne? Also er akzeptiert einfach, dass es so ist, wie es ist, ne? Es ist so, wie es ist. Steht, glaube ich, sogar in der Bibel. Und vergibt Gott letztendlich, ne? Also das ist der Punkt. Klingt zwar ein bisschen überheblich, Gott zu vergeben, ne? Aber Vergebung meine ich jetzt im Sinne von Gott hat ja keine Schuld auf sich geladen. Aber Vergebung meine ich jetzt im Sinne von, er verzichtet darauf, Gott das Übel zu nehmen. Ne? Ja, er hadert nicht mehr mit Gott. Man sagt ja, man hadert mit Gott. Ne? Also Gott zu vergeben, das klingt erstmal sehr überheblich. Aber es ist immer mal wieder notwendig. Ne? Wenn Gott schlimme Dinge tut, die man nicht versteht, oder die man als schlimm bewertet. Ja, wahrscheinlich sind sie auch schlimm, ne? Aber man kann die Gründe nicht feststellen halt. Das hatten wir schon in der THDC-Frage. Da muss man ihm als Mensch natürlich vergeben, ne? Anders funktioniert das nicht, ne? Aber anders funktioniert das schon. Man kann einem auch nicht vergeben, ne? Und dann hat man ihn halt sozusagen verloren. Ja, das ist mit Menschen ja auch so, ne? Wenn einem von Menschen schlimme Dinge angetan werden, dann kann man der Menschheit vergeben oder halt nicht, ne? Also, die Entscheidung muss man halt fällen. Wenn man es nicht tut, wird man halt ein Misanthrop, ne? Und da man selber Mensch ist, führt das zu einigen Problemen, ne? Weil Misanthropen hassen sich ja auch immer selber, ne? Ja, aber das ist fast schon ein Abschweifen, aber es ist ganz tricky. Und ich weiß nicht, ob der Autor da in diesem Hütte am Wochenende mit Gott wirklich die Gott, also Matt Gott vergeben lässt, aber ich denke schon, das kann man so umschreiben, ne? Am Ende ist Matt mit Gott versöhnt und vertraut ihm wieder. Obwohl er ihn nicht versteht. Das ist ja der Punkt, man muss ja Gott vertrauen, obwohl man ihn nicht versteht. Das ist schwierig. Da braucht man ein ganzes Leben zu. Das gelingt dann natürlich auch nie vollständig, aber es ist halt das Ziel eines gläubigen Menschen, denke ich mal. Ne? Ja, also nochmal in dem Buch Die Hütte, am Wochenende mit Gott, wird ein sehr weicher Gott geschildert, der den Zorn und die Verzweiflung und auch die Vorwürfe, die Anschuldigung von Matt gut aushalten kann. Also Matt darf sogar bei Gott zu Gericht sitzen, glaube ich, in dem Buch. Ich muss das nochmal lesen. Aber es wird ein sehr sanftes Gottesbild geschildert, ein nachsichtiger Gott, auch ein gütiger Gott, der halt um das Vertrauen wirbt, regelrecht. Ne? Also er bleibt beharrlich. Ne? Er sagt immer, es geht eigentlich nur darum, dass du mir vertraust. Um nichts anderes geht es. Ne? In einem anderen, nicht Buch, sondern Sachbuch, das ich vor kurzem teilweise gelesen habe von Hans Küng, da geht es halt auch um die THDC-Frage. Und zwar hat Hans Küng zum Buch Hiob gepredigt. Ne? Hiob kennt er vielleicht, der Alte Testament. Da geht es halt auch um die THDC-Frage. Hiob verliert alles. Und Hans Küng hat da einen etwas härteren Ansatz. Also er sagt, wer sind wir denn, wir Menschen, dass wir Gott kritisieren können, ne? Also, das ist ein bisschen tougher, ne? Also Hiob musste am Ende ja einsehen und Gott hat ihm das auch klar gesagt, ne? Gott hat sich ja ihm offenbart und ihm klar gesagt, wer bist du denn, dass du es wagst, mich zu kritisieren, ne? Das ist dieser Teil von Gott. Und das ist auch übrigens, wird öfter mal geäußert, dass dieser Teil von Gott, der natürlich, man kann Gott nicht kritisieren auf dieser Ebene, also wenn man das so sieht, kann man Gott wirklich nicht kritisieren, weil er per Definition perfekt ist, ne? Alles, was er macht, ist perfekt. Und Kritik steht dem Menschen einfach nicht zu. Das ist ein Gottesbild, das mir nicht besonders gefällt, weil es halt so unfassbar überlegen ist, ne? Also Gott wird da halt völlig weit überlegen geschildert, ne? Also dem menschlichen Verstand gar nicht zugänglich und das finde ich nicht so gut. Denn es gibt hier auch Beispiele aus dem Alten Testament, wo der Mensch sehr wohl Gott kritisiert hat, ne? Weil Gott halt doch anders gesehen wurde. Also Gott kann, das glaubten diese Leute, nur im Wechselspiel mit dem Menschen zu einem vernünftigen Urteil kommen. Ne? Und das ist auch eher mein Gottesbild. Also dieses Hans Küng, dieses Gott als total Souveräne, als Perfektion, als nicht kritisierbar, das lehne ich eher ab. Gott ist natürlich allmächtig und er ist auch perfekt, aber er kann nur im Wechselspiel mit dem Menschen agieren. Da gibt es ja das Gegenbeispiel, ich weiß gar nicht, wie diese Geschichte im Alten Testament ist, ne? Wo halt ein sehr tapferer Mensch mit Gott verhandelt. Ne? Also da sollte ja diese Stadt vernichtet werden und er sagte, ein Gerechter, er hat ihn ja auf einen Gerechten runtergehandelt. Ne? Da hat Gott ja mit sich reden lassen. Ne? Also diese unendliche Souveränität, die Hans Küngler propagiert hat im Buch Hiob, die finde ich ist jetzt nicht so der Knaller. Ja, und da ist die Hütte ein Wochenende mit Gott natürlich unfassbar viel sanfter. Na, also Gott redet mit dem Menschen, Gott geht auf den Menschen ein. Gott lässt über seine Entscheidung mit dem Menschen, also da kann man mit Gott drüber diskutieren. Letztendlich muss man natürlich akzeptieren, was Gott von einem will. Ne? Also man kann ruhig zornig sein auf Gott, man kann mit Gott hadern, man kann Gott verfluchen. Das gehört in der Beziehung dazu. Ne? Also jetzt nicht dauerhaft, aber schon phasenweise. Ne? Und man kann mit Gott auch verhandeln. Aber man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass er jetzt alle Punkte nachgibt. Ne? Also manchmal verhandelt man ja im Gebet. Das ist nicht sinnlos prinzipiell. Also ich würde im Gegensatz zu Hans Küng Gott nicht so weit entfernt von den Menschen darstellen, dass man nicht in einem Gebet Gott um etwas bitten könnte. Ne? Oder auch seine Weisheit in Zweifel ziehen könnte. Ne? Dahinter steht natürlich die Frage, kann Gott falsche Entscheidungen treffen? Ja, weiß ich nicht. Ne? Also, wenn man im Alten Testament glauben kann, wäre die Entscheidung, die Stadt zu vernichten, obwohl da mehrere Gerechte in der Stadt gelebt haben, ein Gerechter reicht ja. Da hat ja Gott, wie gesagt, mit sich verhandeln lassen. Ja, er ist also nicht so weit weg, wie er im Buch Hiob geschildert wird. Ne? Im Buch Hiob ging es allerdings letztendlich um das Gleiche wie in die Hütte am Wochenende mit Gott. Vertrauen, ne? Gott vertrauen. Nur härter sozusagen thematisiert. Ja, ansonsten wurde von dem Buch Ein Wochenende mit Gott von evangelikaler Seite die üblichen Dinge kritisiert. Ne? Also, der Autor ist offensichtlich der Meinung, und das befürworte ich ja auch, dass die indianischen Ureinwohner auch zu Gott gebetet haben. Das kommt in irgendeinem Nebensatz vor. Da beißen sich die Evangelikalen dann richtig dran fest. Ne? Das ist für die Blasphemie, ne? Ja, und dann beißen sie sich in so theologischen Nebenkriegsplätzen fest. Die Katholiken exkommunizieren, ne? Die Scientisten erklären zu Pseudowissenschaftlern. Und die Evangelikalen kritisieren halt zu Esoterikern, ne? Ja, und der Esoterikvorwurf stand dann halt im Raum. Ja, wie gesagt, das hat ziemlich viel Aufruhr gegeben. Das Buch ist, wie gesagt, aber trotzdem ein Bestseller. Und auch ein Longseller, also keine Eintagsfliege. Hat bei Amazon unfassbar viel Kritiken gekriegt. Überwiegend positive. Und ist ein gutes Buch. Also ich habe es, wie gesagt, nicht zu Ende gelesen. Aber der Plot ist genial und die Dreifaltigkeit habe ich anhand dieses Buches zum ersten Mal so richtig verstanden. Auch die Funktion der Dreifaltigkeit, also das kommt schon ganz gut rüber. Ja, okay. Ja, zur Dreifaltigkeit müsste ich eigentlich auch meinen eigenen Podcast machen. Aber immer wenn man sich da reinliest, dann werden natürlich einfache Themen immer komplexer. Ne? Die Dreifaltigkeit ist ein ziemlich komplexes Problem. Kein Problem, aber komplex. Ziemlich komplex. Ja. Und man sollte einige Dinge auch eher einfach halten. Jo. So, und damit bin ich schon wieder am Ende. Also er hat nochmal fest in dem Buch Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, wird halt ein sehr weicher, ein sehr warmherziger, ein liebevoller Gott geschildert. Und Hans Küng beschreibt im Buch Hiob einen etwas härteren, sagen wir es mal so, Gott. Ja, wir müssen uns irgendwann noch mal in einem Podcast, da werde ich auch noch mal machen, auseinanderklamüsern, wie, also was noch ein weiteres Problem ist bei Hans Küng und Hiob, ist, dass es keinen echten Interaktionismus gibt. Also wie ist eigentlich die Beziehung zwischen Mensch und Gott? Ja, wie ist diese Beziehung? Da haben wir folgendes Problem. Und zwar ist ja wohl das Hauptproblem. Das ist wohl der Unterschied auch zwischen Deismus und Theismus. Kann der Mensch Gott beeinflussen? Das hatte ich ja schon mal beim Beten. Beim Beten auseinandergedröselt, ne? Und ja, das ist halt die Frage, ne? Kann der Mensch mit Gott verhandeln? Oder ist er absolut souverän und macht einfach, was er will, ohne sich für die Menschen zu interessieren? Ne? Und was hat das mit Liebe zu tun? Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Okay, und dann das hat natürlich was mit Autorität zu tun, ne? Wie autoritär ist Gott? Ja, und das hat was damit zu tun. Ja, das hat viel was mit dem zu tun, wie man Gott Vater, Gott Mutter halt definiert, ne? Ja, da müssen wir aber, wie gesagt, noch einen Podcast zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Thema nennen soll. Vielleicht Gott und Autorität, ne? Ich glaube, Gott und Autorität ist ein ganz guter Oberbegriff. Ja, okay. Das machen wir bei einer nächsten Podcast. Das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Folge Nummer 41. Es ging um die Hütte, ein Wochenende mit Gott, ein Buch. Und Hiob. Ja, wenn es euch gefallen hat, nicht gefallen, aber wenn ihr Kritik habt, Anregungen habt, wenn ihr euch einfach mal melden wollt, dann schickt mir eine E-Mail, eilig-podcast@yahoo.de, eilig-podcast@yahoo.de. Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski.